wird richtig heiß, Freunde. Top 4 am Wochenende steht an und deswegen sind wir mit einem Spezial am Start und haben heute auch noch einen Spezialgast dabei. Erstmal grüß dich, Robert. Du bist am Start, wie immer.
Servus, grüß euch.
Und dann haben wir unseren Spezialgast am Start. Viermal Pokalsieger 2010, 2011, 2013 mit Bamberg, 2018 mit Bayern München. Sagen wir lieber, Mr. Pokal ist bei uns am Start. Grüß dich, Anton. Anton Gavell ist da.
Hallo.
Anton, wir wollen heute mit dir zusammen über das Pokaltop vorsprechen. Wie war es für dich, immer im Pokal zu spielen?
Es geht ja halt immer darum, dass in einer Saison eigentlich nur zwei Titel zu gewinnen gibt. Außer natürlich, man ist ja international und noch unterwegs. Deswegen Pokal hat einen großen Stellenwert immer dabei. Wir wollten immer den ersten Titel gewinnen und damit so einen Stempel auch für die komplette Saison setzen.
Werden wir später auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Habt da auch einen ganz interessanten Schnipsel von Marco Baldi. Denn wir waren heute bei der BBL, bei der virtuellen Pressekonferenz mit dabei und auch in München bei der Pressekonferenz. Der hat da auch noch was ganz Interessantes dazu gesagt, was der Pokal für einen Effekt haben kann auf den Rest der Saison. Wir gehen auf die Terminierung des Pokals ein. Da gab es ja mehrere Diskussionen auch mit den Bayern. Werden den Stellenwert des Pokals nochmal so ein bisschen beleuchten. Und dann natürlich auf die sportliche Situation eingehen. Wer spielt gegen wen? Was werden die entscheidenden Matchups und was sagen vielleicht auch die Geschäftsführer der einzelnen Clubs dazu? Dann lass uns doch starten. Terminierung des Pokals. Bei den Bayern gab es da großes Unverständnis bei der ganzen Geschichte. Und wir hören uns jetzt mal an, was Andrea Trinchieri dazu gesagt hat und werden danach mal drüber sprechen.
You know, I will go a little bit more in facts, in reality. Do you think that it's human and possible to have two great performances in such big events in 48 hours? It's a question for you, Mike. So basically, you know what is the story about this? Somebody wants that we drop one of the two things. And the answer is, we are not going to do that. I'm not going to do that. My players are not going to do that. This is what may happen. You know, hey, we cannot do both. So you fight, you work, you sacrifice for 8 months to play for titles. And then somebody comes up, you cannot do it. Choose? Shall I choose the effort of my players? It's unglaublich. And we are not going to do that. What does this mean? Nothing. Can I guarantee that we are going to play best basketball of the season? No. No. Because my thoughts are something based on reality. Everywhere else, a team that plays EuroLeague is like an ambassador for the league, for the country, for the local players. We are not ambassadors of anything. But we are going to do our best like every time. Is this means that we're going to win? I don't know. But we're gonna try hard.
So, Andrea Trinchieri sagt, it's unglaublich. Anton, wie siehst du die Situation? Kann man als Spieler Samstag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag eine Topleistung bringen, körperlich und mental? Ist es möglich?
Naja, also erstmal muss ich sagen, dass ich persönlich selber nicht dieses Euroleague-Modus gespielt habe und natürlich auch nicht mal in den Playoffs die Euroleague gespielt habe. Also kann ich auch schwer sagen, wie das jetzt für die Spieler ist. Natürlich ist es ein enormes Pensum, wirklich dieses Euroleague-Saison durchzustehen und dann auch noch in Playoffs zu stehen. Ich glaube, dass Andrea da natürlich recht hat in dem Sinne, dass zum Beispiel auch jetzt Kazan gestern, als sie gegen Bologna gespielt haben, es ging halt darum, wen die Euroleague kommt, Kazan diese DTB-Spiele nicht hatte. Also man muss schon sagen, dass auch früher mal, ob das Maccabi war oder wer auch immer, dass man immer die Liga dann pausieren gelassen hat. Jetzt natürlich ist es auch schwierig mit dem mit der ganzen Planung und mit diesem Verlegen von Spielen wäre das natürlich irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, was da vorhin auch für Vorschläge gegeben wurden von beiden Seiten, von der Liga und von Bayern als Austragort. Aber es ist natürlich enorm schwierig für die Spieler gerade, wenn man so einen Titel vor Augen hat und danach natürlich, sagen wir mal, vielleicht das Höhepunkt der Saison in den Playoffs gegen Milan.
Robert, wie siehst du die Situation?
Ja, Andrea Trinchieri hat auch noch erwähnt, er sieht vor allem die Gesundheit seiner Spieler gefährdet und dass das eigentlich das Gut ist, um das er sich kümmern muss. Anton, du als ehemaliger Spieler, 4 Spiele binnen 7 Tagen oder weniger als 7 Tagen. Ist es ein Risiko aus gesundheitlicher Sicht?
Da ist ja auch noch natürlich, wenn man so überlegt, man spielt ja dieses Wochenende, also man bereitet sich eigentlich jetzt irgendwie auf Polen vor. Und dann, man weiß ja nicht, natürlich sind die Spiele schon vorbereitet und das Scouting ist alles schon gemacht, aber nichtsdestotrotz am Sonntag, wenn man jetzt auch gewinnt oder nicht gewinnt, muss man am Montag schon nach Milan fliegen, um dann am Dienstag zu spielen. Also ob das jetzt Risiko ist, natürlich ist der Kader der Münchner nicht wahrscheinlich, sondern der größte und man hat ja auch Spieler, die vielleicht nicht die ganze Zeit in der Liga spielen und damit auch teilweise manche, die ausgeruhter sind. Nichtsdestotrotz ist natürlich 4 Spiele, gerade gegen Top-Mannschaften, in 7 Tagen schon ein enormes auch Risiko, was die Gesundheit angeht. Ja, also es wird auf jeden Fall nicht einfach, aber ja, man kann da nichts machen.
Ja, ich glaube auch, dass man da wenig machen kann. Die Liga hat dann auch nochmal verlauten lassen, dass es eben keinen anderen Termin gegeben hat. Also man hat sich da wirklich anscheinend intensiv hingesetzt und geguckt, dass man da irgendwie auf einen Termin kommt, der für alle passt. Aber in dieser verkürzten Saison mit dem verschobenen Top 4, müssen wir ja auch dazu sagen, war das scheinbar nicht möglich. Top 4 war ja ursprünglich mal angedacht, vor der Saison das Ganze zu spielen. Das musste dann aber verlegt werden, weil zu viele Spiele ausgefallen sind aufgrund von Quarantänebestimmungen bei verschiedenen Clubs. Und dann sind wir eben jetzt spät in der Saison und damit erst am Wochenende jetzt mit dem Top 4, obwohl es vor der Saison eigentlich geplant war. Robert, du hast dich auch auf Twitter dazu nochmal geäußert. Wie siehst du es und wie hast du auch die Verantwortlichen bei den Bayern heute auf der Pressekonferenz vor Ort wahrgenommen?
Ja, die Verantwortlichen bei den Bayern, die sind da natürlich schon angespannt. Also es waren sowohl Andrea Trinchieri als auch Daniele Baiesi vor Ort. Und Daniele hat auch unter anderem das Wort disgraceful genannt. Und er hat auch erzählt, dass ihn Spieler von Armani Mailand angeschrieben hätten und wären völlig verwundert gewesen, wie es sein kann, dass Bayern vor so einer wichtigen Playoff-Serie 2 Spieler eventuell im Pokal spielen muss. Es ist halt schwierig. Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Die Bayern hätten das natürlich gerne anders gehabt. Sie sagen auch, unsere Halle ist immer frei. Wir können immer im Audi Dome spielen. Andererseits, die BBL sagt, wir haben auch ein Produkt. Wir haben den Pokal, den wir bestmöglich vermarkten wollen. Da treffen einfach 2 Ansichten aufeinander. Und ich glaube, das übergeordnete Problem, das wir hier haben, sind einfach die Konflikte im europäischen Basketball, dass die Euroleague mit enorm vielen Spielen ihr Programm durchziehen will. Die BBL hat später angefangen, das muss man auch bedenken. Die BBL hat 6 Wochen später angefangen als in einer normalen Saison, muss aber zum gleichen Zeitpunkt fertig sein. Also da ist wenig Luft. Für die Bayern, sie haben auch betont, sie wollen das nicht als Alibi für eine gegebenenfalls kommende Niederlage, sei es gegen Ulm oder im Endspiel. Einfach nur, sie wollten, glaube ich, einfach mal da ein Statement setzen. Und darum glaube ich, die Bayern sind unglücklich, die Situation ist jetzt so, sie werden sich damit abfinden, sie werden eine Lösung finden und dann werden wir sehen, wie das Wochenende läuft.
Ich bin sehr gespannt drauf, wie das Ganze sportlich laufen wird. Ich kann es aber aus Ligasicht auch verstehen, immerhin sind es 3 Mannschaften, die überhaupt keine terminlichen Probleme haben. Die Bayern haben ihre Probleme damit. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführen wird. Lass uns langsam zum 2. Punkt kommen, über den wir sprechen wollen, den Stellenwert des Pokals. Dieses Mal gab es diesen angepassten Modus, Gruppenphase vor dem BBL-Start. Wie aussagekräftig ist für dich, Anton, diese Gruppenphase gewesen, die ja im Oktober, November gespielt wurde und jetzt haben wir mittlerweile Mitte April?
Also ich muss nochmals kurz zu dem Pokal, wenn ich zurück darf. Ich finde, dass in Deutschland allgemein haben wir ja immer diese Pokal anderen Termin gespielt als andere europäische Länder, ob das jetzt Spanien, Italien, Türkei, Frankreich war immer. Normalerweise stoppt auch die Euroleague für diese gerade für diese Pokale, und bei uns in Deutschland war das ja immer, dass man ein anderes Termin hatte und nie irgendwie mit den anderen Ligen an dem gleichen Zeitpunkt gespielt hat. Also ich glaube, da hätte man das irgendwie, okay, vielleicht in der Pandemie schwierig anzupassen, aber sonst eigentlich immer versuchen, wie die anderen Länder zu spielen, und dann hätten wir vielleicht weniger Probleme damit. Aber zurück zu dem Stellenwert, ich denke, die Spiele vorher, vor der Saison natürlich nicht so aussagekräftig waren, wie sie jetzt zum Beispiel jetzt wären oder unter der Saison. Ich glaube, dass manche Mannschaften sogar überrascht haben, wie Bayreuth am Anfang gegen Bayern. Aber dann Göttingen hat sich natürlich souverän durchgesetzt. Es wäre natürlich auch die Frage, wie das jetzt ausgesehen hätte. Ich will nichts von Göttingen natürlich jetzt wegnehmen, aber keiner weiß, wie jetzt anders die Spiele ausgegangen wären. Nichtsdestotrotz, ich meine, sind die vier, die sich sportlich qualifiziert haben, dabei, obwohl das natürlich ein bisschen länger gedauert hat mit den ganzen Aussetzungen und so. Aber so an sich wäre natürlich so ein, oder ist so ein Final Four immer ein gewisses Highlight für Sportler, gerade für die Jungs, die in Deutschland spielen.
Ja, ist ja immer so eine spezielle Atmosphäre auch bei so einem Top Four. Normalerweise absolutes Highlight, Fanlager von ganz Deutschland sind mit dabei, also vier Stück dann, wäre auch dieses Mal ja wieder gewesen. Alba Berlin ist sehr bekannt für seine mitreisenden Fans. Letztes Jahr war es Oldenburg in Berlin, vorletztes Jahr glaube ich sogar Oldenburg in Berlin, wo unendlich viele Fans mitgereist sind. Robert, was erwartest du für eine Atmosphäre vor Ort?
Ja, die Atmosphäre wird überschaubar sein, denke ich, weil die Halle ja leider leer ist. Darum glaube ich, so dieser Heimvorteil, den die Bayern eventuell haben, glaube ich nicht, dass groß zum Tragen kommt. Es ist, glaube ich, einfach der Standort München gewählt worden, einfach aufgrund der flexiblen Verfügbarkeit der Halle und auch jetzt vielleicht der Erfahrung mit der BBL-Bubble. Die Mannschaften gehen ja alle wieder in das gleiche Hotel, wie es auch im Sommer bei der Bubble war. Ich glaube, da sind einfach bestehende Strukturen genutzt worden. Ich glaube oder ich hoffe, dass wir spannende Spiele sehen werden, ausgeglichene Spiele. Vielleicht kann Göttingen als Underdog überraschen. Ich bin gespannt, wie sich die Bayern präsentieren oder wie es Andrea Trinchieri angeht mit seinem viel zitierten Load Management, also wie er die Minuten verteilt im Halbfinale, im Finale, weil es sind jetzt keine bedeutungslosen Spiele. Da geht es ja jedes Mal letztlich do or die. Also das wird spannend und in der Hinsicht, glaube ich, steht uns wirklich ein interessantes Top 4 bevor.
Anton, wie siehst du die Situation? Du hast zum einen Bayern München, die die Situation aus dem letzten Jahr aus der Bubble schon kennen, wo es nicht besonders gut lief für die Bayern. Und zum anderen hast du Teams, die wissen, wie es geht, in so einer Bubble zu gewinnen. Alba Berlin beispielsweise. Glaubst du, das spielt noch so eine Rolle im Hinterkopf?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist jetzt so, wie Robert gesagt hat, also wie gehen die, gerade Bayern, die das erste Spiel an? Also Load Management, wer überhaupt aufgestellt wird, jetzt erstmal die Frage, und wie das dann weitergeht, wenn wir von dem ersten Spiel reden. Ich glaube natürlich, dass Alba mit dem Double letztes Jahr natürlich mit der breiter Brust kommt und eigentlich ein gewonnenes Spiel in Euroleague in München schon eigentlich aufs Parkett gebracht hat. Deswegen, ich denke mal, dass sie da echt mit sehr viel Selbstvertrauen ankommen werden. Und die anderen zwei Mannschaften, sagen wir mal, Ulm als Underdog in dem ersten Spiel und Göttingen als Underdog in dem zweiten Spiel, denke ich, dass sie natürlich auch ihre Chance versuchen, jetzt irgendwie nicht mehr einzureden, sondern die wollen natürlich bei den ersten Spielen alles in die Waagschale werfen und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Also, dass jetzt ein Bubble oder Vorteil vom letzten Saison ist, würde ich bezweifeln.
Wie siehst du insgesamt den Stellenwert des Pokals? Wahrscheinlich einen Tick hinter der Liga, aber trotzdem ein großes Ding, das man auf jeden Fall als Spieler mitnehmen möchte.
Ja, natürlich ist Ligameisterschaft, also Titel an sich, deutlich, also für mich persönlich, aber ich glaube auch für alle, deutlich höheren Stellenwert hat. Aber man kann ja nur, wie gesagt, diese zwei Titel gewinnen in Deutschland und deswegen hat es schon ein großes, also es ist ein wichtig, so einen Titel zu gewinnen. Also für uns war das natürlich immer wichtig, ob das jetzt in Bamberg war oder in München, Pokal zu gewinnen. Und wie wir auch vorhin besprochen haben, ich glaube, dieses Final Four an sich hatte immer was Besonderes. Also vier Gruppen, vier Fanlager, beim Finale oder in dem zweiten Spiel stellt sich immer eine Gruppe auf die Seite des anderen. Deswegen ist es immer so spannend auch zu sehen, wer für wen ist am Ende. Und das war immer das Spannende. Auch sogar auf das Spiel in Platz 3 war immer sehr interessant. Deswegen, also ich glaube, das wird schon sehr fehlen, dass keine Fans dabei sein dürfen. Aber ja, wie gesagt, in momentanen Zeit ist es ein.
Hast du einen Pokalmoment, was war dein Big-Pokalmoment, an den du so denken musst, direkt, wenn du an den Pokal denkst?
Na gut, das erste Mal, als wir in Frankfurt gewonnen haben, gegen Frankfurt, das war mit Bamberg, da haben wir in einem Spiel, um sich zu qualifizieren, damals Alba geschlagen zu Hause. Also das war für mich das persönlich, also das erste Mal, dass ich einen Pokal gewonnen hatte, aus der Slowakei natürlich. Und dann auch mit Bayern, nachdem ich, sag mal, in meinem vierten Jahr bei Bayern war, dann haben wir in Ulm gegen Alba gewonnen, wo es eigentlich schon, ja, will nicht sagen, aussichtslos aussah, aber wir waren 10 Punkte hinten, glaube ich, im vierten Viertel und dann trotzdem noch geschafft haben, das Spiel zu drehen. Das waren natürlich so die 2 Momente, die bestechen. Und dann, ich glaube, das Halbfinale, das war in Bonn, also als wir mit Bamberg gegen Ulm gespielt haben, das war so dieses, wo es in die Verlängerung gegangen ist, wo ein Swan noch einen 2-Punkte-Wurf getroffen hat für die Verlängerung. Und ich glaube, das waren so die 3 Momente, die mir im Kopf bleiben.
Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr auch einen Big-Pokal-Moment habt, dann postet gerne ein Bild, einen Text oder ein Video und verwendet das Hashtag BigMoments. Alternativ könnt ihr auch eine Mail schreiben an bigmoment@big-deutschland.de und dann könnt ihr da ganz viele wunderbare Sachen gewinnen, unter anderem Big-Abos, das lohnt sich natürlich immer, also schickt da gerne ein euren Big-Pokal-Moment.
Der Pokal ist ja sowieso immer gut für richtig spannende Momente, also da bin ich gespannt, ob wir in dieser Saison wieder sowas erleben werden. Ich erinnere mich an Nikos Tsitsis mit seinem Wahnsinnsdreier zum Pokalsieg für Bamberg oder das letzte Top 4 im Audi Dome, als Milosavljevic für Alba diesen Game-Winner-Floater da versenkt hat. Ja, also das waren ja eigentlich oft verrückte Spiele.
Das muss
also
sein, oder? Muss
sein, dass da wieder ein neuer Pokalmoment dazukommt.
Das tut bei Anton bis heute weh, oder, der Moment?
Das war also. Ja, eigentlich war das Spiel fast verloren, dann hat Savanovic noch einen Dreier getroffen, glaube ich, zum Ausgleich. Und dann, ja, Lustavljevic, ja, das hat wehgetan.
Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
Genau.
Dann lass uns doch mal direkt in die Spiele auch reingehen. 2 Halbfinals stehen am Samstag auf dem Programm. Alle Spiele live und kostenfrei gibt es bei Magenta Sport zu sehen. Halbfinale Nummer 1 ist Ulm gegen den FC Bayern. Und dann würde ich mal sagen, Anton, erste Einschätzung von dir, ehemaliger Club gegen aktueller Club.
Ja, also ich glaube, es wird spannend. Also ich glaube, Ulm jetzt, nachdem wir bis hin im Loch waren, haben wir jetzt wieder mehrere, ich glaube, 4 Siege in Folge geholt und sind gute Dinge jetzt. Und ja, auch nach dem Sieg in Bayreuth, wo es am Anfang oder erst hat er nicht gut aussah, kommen wir eigentlich echt mit einem guten, gerade offensiven Rhythmus. Und Bayern, wie gesagt, ist für mich immer die Frage, wer überhaupt aufgestellt wird, wie die Minuten verteilt werden. Und ich glaube, für Ulm wird es enorm wichtig, wie lange sie im Spiel bleiben können. Ich glaube, es muss fast an ein perfektes Spiel kommen für Ulm, damit sie gegen Bayern in München gewinnen können. Aber gerade wenn sie wie gesagt weiterhin offensiv so sich präsentieren, wie sie das im letzten Spiel gezeigt haben, kann das für Bayern auch gefährlich sein.
Dann hören wir mal ganz kurz rein, was Andreas Oettel bei der Pressekonferenz gesagt hat über diese Partie.
Ich denke tatsächlich, dass wir im Moment, wenn man das durchwachsene Saison, will ich nicht sagen, sondern wir haben ein paar Auf und Abs während der Saison im Moment tendenziell eher ihm auffindet und möglicherweise stimmt es, was Marco sagt, und wir spielen gerade den besten Ulmer Basketball. Im Gegenzug muss ich natürlich sagen, dass München nicht nur den besten Münchner Basketball spielt, sondern wahrscheinlich mit den besten in ganz Europa. Insofern denke ich schon, dass wir nach wie vor klarer Underdog sind in einem solchen Halbfinale.
Das sagt also der Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm. Wurde davor von Marco Pesic gelobt, dass Ulm wahrscheinlich gerade den besten Ulmer Basketball der Saison spielt. Robert, wie siehst du das?
Ja, die Ulmer, wie Anton gesagt hat, sind jetzt schon wieder deutlich auf dem aufsteigenden Ast. Ich finde, nachdem sie so ein kleines Tief hatten, läuft es jetzt vor allem offensiv wieder deutlich besser. Die Offensive ist meiner Ansicht nach geprägt durch ganz, ganz viel Bewegung. Also das sind wirklich Spieler extrem in Bewegung. Es werden viel mit Handoffs gearbeitet. Und da, glaube ich, wird einfach ein Schlüssel sein, wie die Bayern-Defense rankommt. Ich habe den Eindruck, wenn die Ulmer Offense Luft zum Atmen hat und sich entfalten kann, dann sind sie extrem schwer zu verteidigen. Wenn man aber da rankommt, diese Handoffs schwer macht, dann tun sie sich auch schwer, gute Abschlüsse zu finden. Und ich glaube, da werden sich die Bayern wieder über der Defense definieren müssen und da versuchen eben den Ulmern den Schneid ein bisschen abzukaufen.
Anton, wie nah bist du an der Bundesligamannschaft in Ulm dran als Pro-B-Trainer?
Naja, also wir haben mit den Doppellizenzspielern viele Spieler, die natürlich beim Jaka mittrainieren und teilweise auch mitspielen. Also wir sehen uns ja auch jeden Tag in der Halle. Entweder trainieren sie vor oder nach uns. Also ja, Robert, du hast recht. Also es ist viel Bewegung in der Offense. Ich glaube, für Ulm wird es enorm wichtig, wie sie gegen die Switch-Defense agieren. Also ich glaube, das wird auch so eine Sache, ob sie sich dann eher auf so 1 gegen 1 versteifen oder versuchen sie trotzdem ihre Abläufe bis zum Ende zu bringen. Und andererseits muss natürlich Ulm auch, sagen wir mal, ihr bestes oder einer der besten Defensivspiele abliefern. Gerade gegen Baldwin, gerade gegen Lucic, das sind für mich die zwei Leute, die wir unbedingt stoppen müssen. Reynolds wird auch so eine Sache. Deswegen, ich glaube, dass Ulm offensiv immer so irgendwie in seinen Rhythmus kommen wird, aber defensiv wird zu Ulm kommen, ob sie diesen Rhythmus von Bayern stören können.
In der Bundesliga war es ja auch immer stark davon abhängig, ob sie einen guten Tag im Scoring hatten. Und das hatten sie zuletzt häufiger. Gegen Würzburg, gegen Braunschweig, gegen Bayreuth unter anderem gewonnen. Siehst du auch die Ulmer gerade den besten Ulmer Basketball in dieser Saison spielen, Anton?
Also das Gute ist, was mir gefällt, ist gerade nach diesen mehreren Niederlagen in Folge haben sie sich echt aufgerappelt, wieder zusammengerissen und dann echt guten Basketball gespielt. Offensiv war das wirklich teilweise echt schön anzuschauen, wie viele offene, freie, gerade Dreier sich herausgespielt haben. Also das muss man schon sagen, ob das jetzt auch von den Bigs war, Pick and Pop mit Ossetrowski, solche Sachen, das ist natürlich schon mal was gut ausgesehen hat die letzten Tage. Aber ich meine, Bayern wird auch ihren Plan haben. Man muss ja sagen, defensiv muss man auch erstmal Bayern irgendwie Stirn bieten können, damit man überhaupt über sich nachdenkt.
Ja, dann kommen wir doch mal zu den Bayern. Da ist mal gefragt, der Status quo. Zuletzt in der BBL mit großen Problemen, 3 Niederlagen in den letzten 4 Spielen. Niederlagen gegen Hamburg, Gießen, Braunschweig. Robert, war das für dich eine Frage der Einstellung? Du warst, glaube ich, bei ein paar Spielen sogar vor Ort.
Ja, jetzt haben sie ja gegen Bonn nochmal mit einem Sieg nachgelegt auswärts. Ja, die Frage der Einstellung, die kam Andrea Trinchieri heute auch mal in die Quere. Und da war er auch relativ erbost, weil ich glaube nicht, dass es bei den Bayern an der Einstellung liegt oder lag. Es ist einfach total schwer, diesen Rhythmus, glaube ich, zu spielen. Und das war auch Paul Zipser heute vor Ort und hat gesprochen. Und der wusste zum Beispiel gar nicht, dass das Team heute oder am Morgenabend, quasi am Freitagabend, ins Hotel geht. Der dachte, er lebt so von Tag zu Tag und von Training zu Training bis zum nächsten Spiel, weil es einfach so viel ist. Und ich glaube schon, dass es als Team schwierig ist, wenn du immer eine andere Aufstellung hast, ein anderes Roster. 3 Ausländer müssen ja sowieso zuschauen. Und das ist natürlich schon in der BBL eine kleine Hypothek, würde ich fast sagen. Und da einfach den Rhythmus zu finden, glaube ich, ist schwer. Auch für Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, jetzt wie ein David Krämer. Man sieht, der tut sich unglaublich schwer, einfach da reinzukommen. Wir hatten nicht die vielen Minuten. Also das ist, glaube ich, eher so ein Problem, mit dem die Bayern momentan zu kämpfen haben. Ich glaube, es ist nicht die Einstellung, es ist einfach vielleicht eine gewisse Müdigkeit im Kopf. Und klar, ich glaube, unterbewusst die Motivation in einem BBL-Spiel ist bestimmt anders als in so einem Euroleague-Spiel in Barcelona. Das ist, glaube ich, menschlich. Aber das wird jetzt eben der Punkt sein, auf den es am Wochenende ankommt. Wie schaffen es die Bayern, sich zu fokussieren auf jetzt im Endeffekt in den nächsten Wochen nur Do-or-Die-Spiele. Und das wird, glaube ich, der Schlüssel.
Anton, du hast es ja auch als Kolumnist in der aktuellen Big geschrieben, dass es nicht so ist, dass man als Spieler auf jedes Spiel den gleichen Fokus hat. Ist, glaube ich, auch bei einem Pokalspiel und einem Ligaspiel sicher anders. Aber wenn man weiß, das ist Do-or-Die, dann geht man da bestimmt nochmal mit einem anderen Fokus auch ran, oder?
Also Robert hat das gesagt, das ist absolut menschlich. Ich glaube, ich habe eigentlich mit der Niederlage in Gießen wirklich gerechnet. Also nachdem sie Kaunas das Playoffs jetzt geschafft haben, in Gießen zu verlieren, ich habe das irgendwie mir schon gedacht, dass es passieren kann. Also ich glaube gerade jetzt, wenn es um Pokal kommt, jeder weiß, dass man da mit Titel gewinnen kann, dass man mit 2 Siegen eine Trophäe in der Hand hält, ist dann wieder schon Fokus ein bisschen anders. Wenn jemand jeder sagen würde, dass er komplett mit der gleichen Einstellung oder was heißt Einstellung, mit der gleichen Motivation in ein Spiel geht, dann kaufe ich ihm das nicht ab. Weil wenn es wirklich jetzt so ein Counter-Spiel zu Hause hat oder wenn es dann irgendwo anders geht und man ist ja mitten in der Saison, dann ist vielleicht der Fokus oder die Motivation nicht komplett die gleiche. Aber gerade jetzt am Wochenende, wenn es wirklich darum geht, Pokal und Titel zu gewinnen, ich glaube schon, dass jeder und gerade auch die Spieler, die vielleicht jetzt nicht eingesetzt werden, aber die 12, die da jetzt auf der Bank sind, die wissen, worum es geht und die werden alles geben.
Inwiefern glaubst du, ist die Mailand-Serie schon im Kopf? Die fängt ja dann am Dienstag schon an.
Ja, die ist sicher im Kopf. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt einfach so ausdenken kann. Weil jetzt will man mehr, jetzt ist man Fünfter geworden in der Playoff. Und man hat ja eigentlich gute Chancen. Ich glaube, Andrea hat da sicherlich auch so sein persönliches Privatduell gegen Milan. Also der wird sie noch extra motivieren. Also wenn wir sagen, Milan ist nicht im Kopf, dann glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass man das jetzt einfach nicht so ausblenden kann. Auch weil eigentlich nach dem, falls es zum Sonntagsspiel kommt, übermorgen dann eigentlich direkt an das erste Playoff-Spiel.
Robert, haben die Bayern vielleicht, also sie haben sich ja lauthals beschwert auf allen Kanälen, wo es irgendwie möglich war, über die Terminansetzung. Haben die damit vielleicht auch zu viel Fokus schon auf die Mailand-Serie gerichtet, dass da quasi das Vordenken zu weit schon stattgefunden hat und der Fokus auf den Pokal jetzt darunter leiden könnte?
Das glaube ich fast nicht, weil beim FC Bayern geht es um Titel. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Bayern holen den Pokal nicht und werden vielleicht nicht deutscher Meister, dann wird man im Nachgang an die Saison sagen, ja, das war ganz cool und so Euroleague-Playoffs, aber wir haben nichts im Trophäenschrank. Also glaube ich schon, dass die Bayern alles daran setzen werden, jetzt diesen Pokal zu holen, weil ich glaube auch, wenn du als Spieler mit einem Pokalsieg in die Playoff-Serie in der Euroleague gehst, dann werden die Beine doch wieder leichter, als wenn du jetzt vielleicht ein Halbfinale oder ein Finale verlierst. Also ich glaube, dass trotz der engen Taktung des Spielplans für das Mentale so ein Pokalsieg ganz enorm wichtig wäre. Also ich würde sagen, die Bayern haben jetzt 100% Fokus, naja, 100% Fokus vielleicht nicht, wie Anton gesagt hat. Also Mailand, glaube ich, spielt schon im Kopf. Das hat man heute auch bei allen Verantwortlichen gemerkt. Da ging es immer wieder um Mailand, weil das einfach was Besonderes ist. Aber diesen Pokal hätte man schon gern in eigenen Händen. Eben auch vor dem Hintergrund, dass man das letzte Top 4 zu Hause unglücklichst verloren hat. Und auch das Bubble-Turnier, das ist auch noch im Hinterkopf. Also das hat Paul auch erzählt. Das will man nicht unbedingt nochmal erleben, dass da die Konkurrenten letztlich im Audidome dann jubeln. Also die Jungs, glaube ich, sind heiß und wollen jetzt einfach mal den ersten Titel einfahren, sich quasi belohnen für das, was sie in der Saison schon geleistet haben.
Inwieweit denkst du, Anton, dass es vielleicht abhängig davon sein kann, wenn sie den Titel holen, wenn sie den Pokal holen, dass es dann auch in der Euroleague besser läuft, dass sie eben genau den Rückenwind haben des ersten Titels in der Saison schon? Glaubst du, das spielt überhaupt eine Rolle?
Also ich glaube schon, dass sie Körner lassen werden. Also die 2 Spiele, egal gegen wen sie spielen, also auch gegen Nullen oder auch im Finale, egal gegen wen sie spielen, das wird die Kraft kosten. Also ich glaube schon, dass es einen Schub geben kann, wenn du einen Titel gewinnst. Da bin ich mir sicher, aber eigentlich hast du nach fast kaum Zeit, sich darüber zu freuen, weil eigentlich musst du am nächsten Tag direkt schon komplett umstrukturieren und direkt nur an Mailand denken. Also ich glaube, einen kleinen Schub kann es schon geben, aber natürlich, dass alles so eng ist, dann ist es eigentlich schwierig, ob das jetzt Pokal angeht oder ob die Serie gegen Milan angeht, ist trotzdem echt schwierig.
Lass uns noch ganz kurz über die Schlüsselmatchups zum Schluss sprechen. Ulm gegen Bayern. Robert, wir hatten es im Vorgespräch schon mal, du hättest gesagt, Ossetkowski gegen Reynolds ist dein Schlüsselduell.
Ja, würde ich schon sagen, weil ich glaube, Ossetkowski als der Schlüssel-Bigman bei Ulm da eine ganz zentrale Rolle haben wird. Eric Holman, ja, der ist meiner Ansicht nach ein bisschen inkonstant. Und Reynolds, wenn er denn überhaupt im Aufgebot steht, das weiß man ja auch nicht, wäre da, glaube ich, schon ein gutes Gegenstück zu Ossetkowski und wo sich Ossetkowski auch beweisen muss gegen einen Top-Euroleague-Center. Und ich glaube, dass das vor allem für die Ulmer wirklich ein Schlüsselduell werden könnte, einfach weil Ossetkowski auf der Center-Position für Ulm so eine große Bedeutung hat.
Ja, man hat es ja schon auch über den Buschfunk so ein bisschen gehört während der Saison, dass Ossetkowski auch schon mit Euroleague-Teams möglicherweise in Kontakt stehen soll für einen Vertrag danach oder was auch immer. Wie gesagt, alles Gerüchte. Welches Matchup ist es für dich, Anton?
Ja, also für mich ist aus Ulmer Sicht jetzt Frage, wer kümmert sich um Baldwin, wer kümmert sich um Lucic. Also das ist jetzt erstmal für mich die Frage. Ich glaube schon, dass Reynolds und Ossetkowski ein sehr interessantes Matchup ist, ein Duell, aber für mich, ich glaube, mit Baldwin und Lucic fällt es ist irgendwas, was für Ulm enorm wichtig ist. Ich glaube, wer auch immer, ob das jetzt Andy Obst vielleicht gegen Baldwin oder ob das Copain oder Petruccelli sein werden, ich glaube, verschiedene Gesichter wird das Gesicht bekommen. Und dann Lucic wird auch eine enorme Rolle spielen im System, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann. Also wie gesagt, angenommen, die spielen alle drei oder zwei. Also für mich sind die zwei Schlüsselspieler, die Ulm, wenn sie an Sieg denken wollen, ausschalten.
Vielleicht zum Abschluss nochmal über die Problematik in Anführungsstrichen mit neun Ausländern, die Bayern haben. Sechs davon können nur spielen im Pokal. Wie würdest du als Coach, Anton, das Ganze angehen, auch mit der Idee im Hinterkopf, dass es dann am Dienstag gegen Milan geht?
Also schwierig, also wirklich schwierig, weil man hat ja eigentlich echt neun Spieler, die spielen müssen oder von den Ausländern, die eigentlich diesen Anspruch haben, die Spiele spielen zu müssen. Es wird auch wirklich nicht einfach, jetzt sich zu entscheiden, mit welchem Line-Up man da jetzt in die beiden Spiele geht. Also ich glaube, gerade beim ersten Spiel vielleicht auch die stärkere Rotation zu greifen, würde ich sagen, und dann vielleicht im Finale sagen, okay, wenn es falsches Alba ist, man kann ja Alba auch mit, sagen wir mal, ich will nicht sagen, mit dem schwächeren Team schlagen, sondern vielleicht mit manchen Spielern den Rest geben vor der Mailand-Serie. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Andrea und sein Trainerstab haben sich da sicherlich Gedanken schon gemacht und wissen, wie sie das angehen wollen. Also für mich wäre es jetzt wirklich eine schwierige Entscheidung, den da jetzt draußen lassen.
Okay, dann zur Einschätzung werden wir später noch kommen. Da werden wir alle mal tippen, wer weiterkommt ins Finale. Und wer sich im Halbfinale dann verabschieden muss. Halbfinale Nummer 2 ist Alba Berlin gegen Göttingen. Anton, wen siehst du vorne? Natürlich die Berliner, oder?
Also ich glaube, okay, in einem Spiel ist natürlich immer alles möglich. Aber ich denke schon, dass Berlin als Favorit dahin geht. Und ich glaube auch, dass Berlin wahrscheinlich die Partie für sich entscheiden wird. Aber gut, mein Göttingen hat jetzt auch gegen NBC gewonnen. Und das auch mit, glaube ich, 99 Punkten, die sie gemacht haben. Das heißt, auch wieder eine Mannschaft, die gerade offensiv enorm stark sein kann und auch viele, wie gesagt, offensiv sehr gut spielen kann. Das kommt wahrscheinlich auf die Tagesform, wie schnell oder wie der Anfang des Spiels sein wird. Und wenn sie, wie gesagt, bis zum vierten Viertel drin im Spiel bleiben können, dann kann das für Berlin gefällt werden.
Wir haben Marco Baldi als kurzen Einspieler. Hören da mal rein, was er so zu der Situation sagt.
Wir hatten so viele Kalamitäten, dass sich das Team häufig von ganz alleine aufgestellt hat, weil einfach nicht genug Spieler verfügbar waren. Das ist jetzt anders. Jetzt sind alle an Bord und dadurch kommt die Statik natürlich wieder so ein bisschen, sagen wir mal, auseinander oder durcheinander. Ich möchte es nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube nicht, dass wir im Moment in der allerbesten Verfassung sind, weil jetzt eben wirklich ein komplett neuer Chip sozusagen reingesteckt werden muss in die Programmierung, weil wir eigentlich wieder ganz woanders anfangen. Das hört sich jetzt alles super dramatisch an, ist es überhaupt nicht, ist alles toll. Wir freuen uns tierisch, dass wir uns fürs Top 4 qualifiziert haben, dass wir da hinfahren, auch als Titelverteidiger hinfahren. Natürlich ist es schade, dass diese Karawane, die uns normalerweise begleitet aus Berlin, mit mindestens 1000 Leuten, die da immer dabei waren und wo ein ganz besonderes Flair und eine ganz besondere Atmosphäre entsteht, dass wir das diesmal so nicht erleben können. Aber wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Turnier und wissen vor allem, dass es nur um eins geht, nämlich um Spiel 1 gegen Göttingen.
Spiel 1 gegen Göttingen, da sprechen wir gerade drüber. Alle an Bord und trotzdem nicht in bester Verfassung. Robert, wie erklärst du dir das?
Naja, ich höre da ein bisschen Understatement raus. Ich glaube, dass in der aktuellen Situation mit der Gesamtgemengelage Alba Berlin der Favorit ist auf den Titel. Alba ist Titelverteidiger, wie Marco Baldi gesagt hat. Alba hat keine verletzten Spieler. Alba hat vielleicht auch im Gegensatz zu den Bayern in der deutschen Rotation mehr Breite im Kader, da mehr Möglichkeiten, kann da die Minuten vielleicht auch noch besser verteilen. Also ich glaube, die Vorzeichen für Alba sind eigentlich wirklich ganz positiv. Und ja, es ist oft so, ich glaube, da wird sich jetzt der Favoritenstatus ein bisschen hin und her geschoben. Letztlich ist Alba Titelverteidiger, Doubleverteidiger und wird als haushoher Favorit gegen Göttingen ins Spiel gehen. Und natürlich wollen die wieder den Pokal holen, das steht doch außer Frage.
Ja, Marco Baldi hat auch von dem neuen Chip, der eingepflanzt werden muss, in den Kopf gesprochen. Die Euroleague ist letzte Woche bzw. vorletzte Woche zu Ende gegangen. Anton, glaubst du, dass man da, dass die Berliner schon abgeschlossen haben mit der Euroleague und vorausblicken können auf jetzt BBL und Pokal vor allem?
Ich denke schon. Also ich denke schon. Ich meine, Robert, du hast es gesagt, die sind Titelverteidiger, die kommen natürlich mit breiter Brust. Die haben das schon in München geschafft, Pokal aufzuholen, aber auch letztes Jahr zu, wie gesagt, den Titel zu holen und vor allem auch die Euroleague-Partie gegen Bayern, wenn wir jetzt vorausblicken, dass das das Finale sein sollte, haben sie eigentlich schon fast gewonnen. Also eigentlich haben sie da selber abgeschenkt. Aber ja, also die wissen, wie man in München spielen muss, um zu gewinnen. Und klar, wenn sie jetzt nicht ins Staucheln kommen, gerade gegen Göttingen, und sie das alles ernst nehmen, dann müssen sie sich eigentlich fürs Finale qualifizieren.
Ja, ich habe das auch irgendwie so ein bisschen bei den Berlinern wahrgenommen, dass da nach der Euroleague erstmal so ein tiefes Durchatmen war, Luft holen, und jetzt kann man sich auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren und dann da in Richtung vielleicht des ersten Titels jetzt schon gehen. Die Spiele unter der Saison waren ja ziemlich deutlich, Robert, zwischen Berlin und Göttingen.
Ja, die waren standesgemäß letztlich. Ich meine, im Endeffekt, wenn man sich die Kader dieser beiden Mannschaften anschaut, da liegt schon eine Klasse dazwischen. Also Alba hat einen Euroleague-Kader und die BG Göttingen, finde ich, spielt für ihre Verhältnisse eine sehr, sehr gute Saison, hat auch einige wirklich total interessante Spieler, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir über Göttingen sprechen. Ich denke da an Aubrey Dawkins, Odiasse unterm Korb oder Lomasch, die Nachverpflichtung. Aber ich meine, in Göttingen, es war ein 11-Punkte-Sieg für Alba Berlin, klingt jetzt knapper, als es letztlich war. Und jetzt erst kürzlich Mitte März, da hat Alba ja richtig dominiert in eigener Halle, 89-58. Da hatte Göttingen von der ersten bis zur letzten Sekunde keine Chance. Aber ich glaube, sie können in dieser Underdog-Rolle einfach befreit aufspielen. Für Göttingen ist es ein Riesen-Highlight, überhaupt dabei zu sein. Die haben überhaupt nichts zu verlieren. Und ich glaube, dass das ihr größter Trumpf sein kann.
Ja, der Spielstil von Alba ist ja flüssig, ist smooth und etwas weniger kräfteraubend, glaube ich auch, wie andere Spielstile. Zum Beispiel der bayerische Spielstil ist ja eher der defensiv orientierte, der kämpferische. Da braucht es dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Erholungsphasen bei den Bayern als bei Alba beispielsweise. Glaubst du, Anton, dass der Spielstil der Berliner eine gute Voraussetzung ist fürs Top 4?
Ja, die haben das ja auch schon gezeigt, dass sie gewinnen können. Ich glaube, gerade letzte Saison auch in der Bubble haben sie gezeigt, dass sie so gewinnen können. Ich meine, es ist jetzt nichts Neues. Über Jahre wird das jetzt so gemacht und Aitos-Stil wird da jetzt eigentlich eingepflanzt. Und viele mögen das. Also viele Leute gefällt das ja auch, wie Alba allgemein spielt. Also das ist natürlich immer schön anzuschauen. Das ist auch schnell. Das sind viele, wie gesagt, mit sagen wir mal einem Point Forward, wie Zickmann, hat man jemanden, der auch die Bälle verteilt als so fast wie ein Point Guard. Also es ist sehr schön anzuschauen, vielleicht nicht so kräfteraubend, aber letztendlich kommt es am Ende nicht darauf an. Die müssen ja auch selber verteidigen, wenn sie gewinnen wollen. Und gerade gegen Göttingen, wie gesagt, die können heiß laufen, die können scoren. Also ich glaube, wenn Göttingen dieses Spiel gewinnen möchte, dann muss es vielleicht ein bisschen in dieses Offensiv-Battle gehen und versuchen, wer mehr scoret. Aber ja, mal schauen.
Du hast jetzt schon Luke Sigma angesprochen, einer der Säulen im Spiel von Alba. wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, die Münchner, ob die Bubble noch im Kopf haben. Und wir haben gesagt, nee, eher nicht. Der Kader hat sich stark verändert und die sind jetzt in der neuen Zeit quasi angekommen. Was glaubst du, Anton, mit Berlin, haben die Bubble noch im Kopf? Da ist ja ein sehr breiter Stamm, der die Bubble letztes Jahr gewonnen hat, der das Pokal, den Pokal letztes Jahr gewonnen hat. Glaubst du, das ist da noch im Kopf? Also in dem Fall sogar positiv?
Da glaube ich schon, dass es im Kopf ist. Gerade wenn auch in dem gleichen Hotel ist und fast vielleicht so einen ähnlichen Ablauf haben wird, wie gegen Bubble oder wie es in Bubble war. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Erinnerungen hochkommen und dann merkt man ja auch wieder, was man da eigentlich erreicht hat letztes Jahr. Und vielleicht pusht das ja auch noch ein bisschen, gerade jetzt in den zwei Tagen. Also ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall positive Erinnerungen haben und das auch ein gewisses Push geben kann, ja.
Robert, was muss passieren, dass Alba das Ding gewinnt?
Ich glaube, Alba braucht eine normale Tagesform. Also ich würde sagen, von 10 Spielen gewinnt Göttingen vielleicht 1, Alba 9, weil einfach die Qualität bei Alba höher ist, meiner Ansicht nach. Und zwar nahezu eigentlich auf allen Positionen. Also das ist wirklich das fast ein klassisches Pokalduell, wie man es vielleicht aus dem Fußball kennt, der totale Underdog gegen den großen Favoriten. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das eine relativ klare Nummer wird. Was mich noch interessieren wird, an Anton vielleicht eine Frage. Ich habe immer den Eindruck, wenn Alba spielt, es wirkt vielleicht zu easy. Wenn die jetzt mit Anführungszeichen 80% oder 90% spielen, habe ich den Eindruck, können die ihre Spiele immer noch teilweise locker gewinnen. Wenn die Bayern beispielsweise von ihren 100% ein Stückchen runter müssen, wird es knapp. Siehst du das auch so oder ist das nur ein Eindruck, den man von außen vielleicht hat?
Ich glaube, dass es einfach so aussieht von außen, weil man sich ja, also man hat ja auch eigentlich schon im Kopf, wenn man Alba sieht, dass die spielen natürlich sehr schnell. Das erste Outlet-Fest ist immer fast an die Mittellinie und dann wird schnell gespielt. Also ich glaube, das sieht ja alles eher so ein bisschen lockerer aus, als es bei Bayern ist. Ich glaube schon, dass Bayern auch viele Spiele in BBL, sag mal, gewonnen hat, wo sie jetzt nicht an ihre 100% oder 90% angekommen sind, weil einfach auch die Qualität dann irgendwann mal das Spiel entscheidet. Aber gut, bei Alba sah es ja schon, wie gesagt, die letzten Jahre immer so, als würde jeder mal irgendwie scoren, jeder bringt den Ball, es geht alles schnell. Die können ohne Probleme jetzt irgendwie 100 Punkte einfach jedes Mal erreichen. Also ich glaube, dass es eher so ein bisschen vom Außen so einen Anschein macht. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel jetzt Alba mit 80% oder sowas jetzt Bayern schlagen können.
Ja, Alba ist das beste Rebounding-Team der Liga. Ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch ein großer Schlüssel drin. Vor allem, wenn die Quoten nicht ganz so gut sind, könnte das für Alba zum großen Faktor werden. Lass uns noch ein bisschen über die Göttinger sprechen. Die sind natürlich klare Underdog, aber als einziges Team mit 3 Siegen ins Top 4 eingezogen, im Gegensatz zu allen anderen. Die Bayern haben ja noch Schützenhilfe gebraucht nach ihrer Niederlage gegen Bayreuth. Alba hat das dritte Spiel nicht spielen müssen, das müssen wir auch dazu sagen. Wir haben die Pressekonferenz ja live mitverfolgen können vorhin und da hatte Frank Meinertzhagen, der Geschäftsführer von der BG Göttingen, ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
Naja, wir wären lieber der Favorit, wenn ich es mir aussuchen könnte. aber klar, wir sind der Außenseiter und es ist schwierig, nicht in Plattitüden zu verfallen. Aber wir fahren natürlich nach München, um den Pokal zu gewinnen. Also wollen wir das Halbfinale gewinnen. Das ist schon die Zielsetzung, auch wenn wir natürlich wissen, dass bei uns tatsächlich die Chancen eher gering sind. Ja, Marco Baldi hat es ja schon gesagt, wir haben schon ein paar Spieler, die explodieren können, klar. Und gerade unsere Saison ist gekennzeichnet durch ständige Auf und Abs. Und zuletzt hatten wir wieder ein Hoch und ich hoffe, dass das noch übers Wochenende anhält.
Wie siehst du denn die Chancen, dass dieses Hoch übers Wochenende anhält, Anton?
Naja, ich meine, das Gute ist, dass sie das Spiel jetzt auch in Weißenfels gewonnen haben und ich habe das Spiel von Alba in Gießen gesehen. Haben sie natürlich auch schwer getan und erst am Ende das Ding gedreht. Also ich glaube, dass die Chance auf jeden Fall, die Chance ist da, aber man muss man muss wirklich, wie gesagt, von den Leuten, die wir schon vorhin genannt haben, ob das jetzt ein Dawkins ist, ob das jetzt ein Lomasch ist oder sogar ein Nelson. Ich glaube, das wirklich Wichtigste wird eigentlich für mich, wie Booker auf der Eins spielt. Also wenn der mal wirklich einen guten oder einen Tag trifft, wo er auch von außen mal treffen kann, dann können sie gefährlich werden. Aber das wird auch trotzdem eigentlich nur reichen, nur um bis zum vierten Viertel im Spiel zu bleiben. Und dann, ja, wird darauf vielleicht auch ankommen, ob es vielleicht ein taffer Wurf oder schwieriger Wurf reingeht. Und ja, aber wie gesagt, das Wichtigste für Göttingen wird einfach im Spiel bis zum vierten Viertel zu bleiben und dann ist alles gut.
Robert, was glaubst du, welche Rolle spielt es, dass sie im gesicherten Mittelfeld sind, dass sie sich quasi weder um die Playoffs noch um den Abstieg irgendwie Gedanken machen müssen?
Das, glaube ich, spielt für den Pokal eigentlich keine Rolle. Wenn man die Saison als Ganzes betrachtet, glaube ich, dass es für Göttingen einfach extrem gut gelaufen ist. Ich meine, sie sind als einziges Team mit 3 Siegen reingekommen. Also könnte man ihnen ja fast die Favoritenrolle zuschieben. Nee, Spaß beiseite. Wenn die im gesicherten Mittelfeld landen, jetzt auch unter dieser ganzen Corona-Situation, ich finde, die haben wirklich für ihre Verhältnisse einen super Kader zusammengestellt. Ich schaue dem Göttinger Basketball gerne zu, weil einfach wirklich viele talentierte Spieler dabei sind. Gut, das wird wahrscheinlich der Punkt sein, dass sie die wahrscheinlich nicht halten können. Aber wie Anton gesagt hat, die sind offensiv stark. Also ein Dawkins, ein Lomasch, auch ein Luke Nelson, den ich zwar immer ein bisschen wild finde, aber die können alle wirklich heiß laufen. Und das muss der Schlüssel sein für Göttingen. Und klar, ich finde auch die Einstellung gut, dass sie nach München fahren und sagen, hey, wir wollen ins Finale. Das ist auch die einzig richtige Einstellung, weil sonst wären sie vermutlich fehl am Platz. Sie können befreit aufspielen. Wie Anton gesagt hat, sie brauchen einen perfekten Tag von letztlich allen Spielen. Klar, die Point Guard Position mit Lomasch, mit Booker, auch mit Nelson, der da ja hin und wieder mit dem Passen, na, obwohl das die letzten Wochen besser war, da hat er mehr Assists verteilt. Da muss einfach viel ineinander greifen, dass es passt. Aber die Göttinger können beim Top 4 meiner Ansicht nach nur gewinnen.
Anton, wie stellst du so eine Mannschaft auf, die klarer Underdog ist für so ein Spiel, do or die? Alle klappen auf und feuern, was das Zeug hält? Oder wie würdest du an die Sache rangehen?
Naja, du musst eigentlich mit Selbstvertrauen da hingehen. Also das glaube ich, dass sie das auch machen werden. Ich glaube, so wie man die Mannschaft auch sieht, wie sie spielen, die verstecken sich nicht. Also die feuern natürlich aus allen Löchern, das ist richtig. Aber die können ja auch so gefährlich werden. Ich glaube, gerade offensiv haben sie enormes Potenzial. Auch Odiase ist ein sehr interessanter Spieler auf der Fünferposition, der athletisch echt den Berlinern vielleicht Probleme bereiten könnte. Und die sind fähig wirklich, also auch jeder von denen kann von außen werfen. Gerade den Lomasch haben wir auch ein Spiel gehabt, wo er, glaube ich, 36 oder sowas schon gemacht hat.
38
also,
sogar, glaube ich.
Oder 38 sogar. Das heißt, wie gesagt, die können scoren. Und wenn Alvara vielleicht ein bisschen zu nachlässig wird oder vielleicht nicht aufpasst von Anfang an, dann können sie gefährlich werden. Also die Hauptsache immer so mit Selbstvertrauen spielen, sie nicht verstecken und einfach die Außenseiterrolle nutzen. Ich glaube, dass so lange wie möglich im Spiel bleiben und dann am Ende die letzten 5 Minuten kann dann wirklich alles passieren.
Kommen wir auch hier zum Schlüsselduell. Robert, was ist aus deiner Sicht das Schlüsselduell?
Ich glaube, es gibt für Göttingen sogar mehrere Schlüsselduelle. Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, wäre es Odiase gegen vermutlich Lemmers oder auch jetzt Kumachi, der neu dazukam bei Alba, weil Odiase einfach so präsent ist am Brett für die Göttinger. Der hatte als einziger eigentlich im letzten Spiel Mitte März einen richtig guten Tag, 23 Punkte, 14 Rebounds und wie Anton sagt, er bringt halt massiv Athletik mit, der kann Offensiv-Rebounds holen, er kann eben zweite Wurfchancen für seine Guards kreieren. Und das, glaube ich, wenn Alba schafft, Odiases Kreise einzuschränken, dann wird es schwer für die Göttinger. Also noch schwerer, als es eh schon ist. Die anderen Matchups natürlich, die Guards, untereinander Loma, Spucker, Nelson gegen Siva, Granger, Maudolo. Ja, da ist es schon schwer für Göttingen, weil da Alba wirklich viel Qualität hat. Aber ich würde sagen, das Schlüsselduell für mich ist Odiase gegen Ben Lemmers oder Chris Kumachi.
Wie siehst du es, Anton?
Also ich habe vorher schon einen Booker erwähnt, falls ich mich richtig erinnern kann. Ich habe das Spiel Göttingen gegen Bamberg gesehen und ich glaube, da hat Booker über 20 oder 20 Punkte gemacht. Ich glaube, also für mich muss er für die wirklich auch eine einen guten Tag erwischen. Weil gerade gegen Siva, gegen Lo wird er das absolut nicht einfach haben, aber er muss sie einfach unter Druck setzen. Und die beiden müssen verteidigen, nicht nur, dass sie Offense spielen können. Und wenn Booker da wirklich einen guten Tag erwischt, glaube ich, dass für Alba gefährlich werden könnte, weil ich mir glaube, dass Nelson und Lomas trotzdem seine oder ihre Sachen machen werden, dass sie irgendwie auf ihre Dreier kommen oder irgendwie spawnen werden. Da glaube ich schon, dass es passieren wird, genauso wie Dawkins. Aber ich glaube, Booker für Göttingen spielt für mich die Rolle, wie das vielleicht Spiel entscheiden könnte.
Ja, der Geschäftsführer von Alba Berlin hat auch nochmal was ganz Interessantes gesagt, Marco Baldi, darüber, ob der Pokal oder wie der Pokal entscheidend sein kann für den weiteren Verlauf einer Saison von einer Mannschaft. Da hören wir ganz kurz rein und sprechen dann gleich auch noch drüber.
Kann das Finale Ulm gegen Göttingen sein? Das sage ich jetzt nicht weil das so fair ist oder so anständig sich anhört. Ich halte die wahrscheinlich gar nicht für so klein. Weil beide Teams genau das tun. Das sind zwei Teams, die extrem gut besetzt sind, die sehr gefährlich sind, die ihre Möglichkeiten suchen werden, die eine Chance haben, einen Titel zu gewinnen, was wahrscheinlich, das wird mir mein Freund Frank Meinert sagen, verzeihen, zumindest in Göttingen wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren nicht unbedingt wieder passieren wird. Und da muss man sich so super warm anziehen, um überhaupt ins Finale zu kommen. Also das sind die zwei Dinge, die sich da, glaube ich, gegenüberstehen. Einerseits kann man damit viel Rückenwind, viel Bestätigung, viel Überzeugungskraft aus so einem Turnier mitnehmen. Und andererseits ist es kreuzgefährlich.
Andererseits ist es kreuzgefährlich, sagt er. Wenn Alba das Ding nicht gewinnt, glaubst du, dass es nachhaltigen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf haben kann, Anton?
Ich glaube nicht, aber ich glaube, man würde sich von Seiten von München und Alba wünschen, einfach, dass sie sagen, ja, wir wollen den Titel gewinnen. Wir sind die beste Mannschaft, wir wollen. Keiner will das sagen, keiner wird jetzt natürlich so, sagen wir mal, großkotzig irgendwelche Worte sagen, aber ich glaube schon, dass eigentlich, wenn alles normal laufen sollte, würde München und Berlin im Finale stehen sollen, auch von der Tiefe der Kader. Aber gefährlich wird es auf jeden Fall. Da bin ich mir, das ist sicher, auch für Alba genauso wie für München, das ist ja klar. Wenn sie nicht aufpassen, dann können sie wirklich die Spiele auch mal verlieren. Aber ob das dann für den späteren Verlauf haben wird, glaube ich nicht. Also ich glaube, Alba hat damals, als wir gegen die im Finale im Pokal gespielt haben und wir besiegt haben, genauso weiterhin stark gespielt und im ersten Finalspiel in München geklaut. Also ich glaube nicht, dass da jetzt großartig irgendwie für die Saison dann aussagekräftig sein wird.
Robert, angenommen, die Bayern fliegen gegen Ulm raus. Glaubst du, das hat irgendwie einen Einfluss?
Auf die Bayern-Saison? Ich glaube nicht, weil wir direkt eigentlich 3 Tagen dann das nächste wichtige Spiel haben.
Und Robert, was glaubst du?
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube es eher nicht, nee. Also eben wie Anton sagt, der Rhythmus ist so knapp. Du hast ja kaum Zeit zu jubeln, wie wir es vorher thematisiert haben. Du hättest aber auch kaum Zeit, dich zu ärgern. Ich glaube, Andrea Trinchieri wird dann den einen Tag nutzen, irgendwie um noch vielleicht eine taktische Trainingseinheit anzusetzen, um das Team auf Mailand noch mehr vorzubereiten, weil das hat er heute auch erwähnt. Er hat jetzt quasi für die Vorbereitung des Top Fours und der Mailand-Serie 1,5 Trainings zur Verfügung. Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Bayern würden dann schnell den Kopf sich einmal schütteln, Fokus auf Mailand und dann letztlich für die BBL-Playoffs. Ich glaube eher, dass ein Pokal, egal wer ihn letztlich holt, wirklich für den Sieger beflügelnd wirkt, auch vielleicht schon für die BBL-Playoffs perspektivisch, das ist klar. In der negativen Form glaube ich es eher weniger bei den Bayern, im Speziellen wegen der anstehenden Euroleague und bei Alba, die wirken auf mich so gefestigt, dass ich das auch nicht glaube, dass das große negative Auswirkungen hätte.
Ja, für die beiden heißt es dann, oder würde es dann heißen, Short Memory. Für die anderen beiden, für Ulm und Göttingen, wäre es, ist es eher wahrscheinlich, dass sie im Halbfinale die Segel streichen müssen. Apropos, dann lass uns doch jetzt zu den Tipps kommen, über die beiden Halbfinals bis hin zum Pokalsieger. Wer macht es aus eurer Sicht im Halbfinale und wer im Finale? Anton, vielleicht startest du mal.
Na gut, da ich jetzt natürlich hier in Ulm bin, sage ich, dass Ulm Bayern schlägt.
Aus vertraglichen Gründen, oder?
Genau. Und auf der anderen Seite sage ich, dass Alba gegen Göttingen gewinnt. Und wenn es dann zu dem Finale kommen würde, dann werde ich wahrscheinlich Alba sagen.
Alba gegen Ulm im Finale mit Alba als Pokalsieger. Robert, wie siehst du's?
Ja, dann halte ich dagegen. Ich glaube, die Bayern werden sich gegen Ulm durchsetzen. Das wird, glaube ich, ein knappes Spiel. Aber ich glaube, dass am Schluss die Schlüsselspieler Baldwin, Lucic, Reynolds den Unterschied machen werden. Bei Alba gegen Göttingen glaube ich an eine ganz klare Sache. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch 20 Punkte plus wird für Alba Berlin. Ja, und das Finale Bayern-Alba. Ich meine, die Spiele der beiden Teams geben so viel her. Anton hat vorher das Euroleague-Duell angesprochen. Ich war da in der Halle und muss sagen, das war mit eins der krassesten Spiele vom Verlauf her. Also Alba hatte den Sieg quasi schon in der Tasche und dann verpassen die irgendwie das Foul. Baldwin wirft den Dreier rein, Verlängerung. Wenn es zum Finale Alba-Bayern kommt, glaube ich, dass sich die Bayern das diesmal in eigener Halle nicht nehmen lassen. Ich glaube aber, dass sie das dann auch am Dienstag in Mailand spüren würden.
Und ich tippe auch noch mit, für mich ist Bayern im ersten Spiel weiter, Alba im zweiten und der Turniersieger wird Alba aus meiner Sicht, weil die einfach wissen, wie sie das Ding dort gewinnen können, auch in der Halle. Da hat mich Anton mit seinen Argumenten überzeugt, dass die da positive Erinnerungen haben und dann auch wahrscheinlich das auch wieder abrufen können. Also ich sehe Alba und Bayern fast auf einem Level, die Bayern etwas besser vielleicht, aber dadurch, dass Alba den Kopf frei hat, die Berliner quasi jetzt nur noch auf die nationalen Wettbewerbe gucken und das ist so ein bisschen wie wenn du die Abiturprüfung geschrieben hast und dann entspannen kannst erstmal und ich glaube an dem Punkt sind die Albatrosse gerade, dass sie jetzt quasi die Abiturprüfung nochmal schreiben mit dem Pokalsieg und dann in der Liga etwas entspannter wieder sein können. Das ist so meine Vermutung. Also ich habe Alba auf dem Zettel, Anton hat Alba auf dem Zettel und Robert hat die Bayern auf dem Zettel. Schön. Dann habe ich noch ein kurzes Zitat vom Dr. Stefan Holz von der Liga. Und da wollen wir mal ganz kurz reinhören, denn der macht uns das Pokalfinale vor allem nochmal richtig schmackhaft.
Top 4 wird zu einem Leuchtturm ausgebaut. Ich kann schon mal verraten, es wird sich lohnen, die Eröffnung zu schauen des Finales. Es wird sich lohnen, insbesondere auch die Siegerehrung zu schauen. Das sieht anders aus als sonst. Das wird ein bisschen größer sein. Und wenn wir dann wieder Zuschauer haben und eine volle Halle, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Also da es geht so auch in Richtung unserer Positionierung. Vielleicht hat der eine oder andere heute die Meldung schon verfolgt. Das wird entertaining sein, das wird groß sein, das wird großes Kino sein. Natürlich jetzt immer noch unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Nehmen wir auch ein bisschen Budget in die Hand und in Zukunft wird das alles, gerade Top 4, wird sicherlich noch größer werden, also schon war.
Also das Top 4 wird noch größer werden, als es schon war. Das ist so das Zitat, ab 2023 soll wahrscheinlich an einem festen Ort dann das Top 4 immer wieder ausgetragen werden. Und der Pokalwettbewerb soll auch übrigens in den kommenden Jahren wieder zum alten Modus zurückkehren mit 16 Teams, mit einem K.O.-System und dann einem Top 4. Und wie gesagt, ab 2023 dann ja vielleicht sogar an einem festen Ort. Wunderbar.
Könnten wir das Pokal wieder mal machen wie früher, dass man auch die Mannschaften aus der Pro A dazu nimmt? So wie, ähnlich wie Fußball. Ich meine, ich habe es ja früher selber mal erlebt. Ich habe in Karlsruhe gespielt und wir haben mit der zweiten Liga damals gegen Erstligamannschaften gespielt. Und das waren absolute Highlights. Also ich fand dieses System, das war echt gut.
Ja, ich glaube, dass das Gegenargument dabei ist, dass nicht wie im Fußball es möglich ist, quasi für den Underdog zu gewinnen, weil zu viele Ereignisse stattfinden. Also es ist zu selten, dass also im Fußball ist es so, dass wenn ein Tor fällt, beispielsweise wenn wir Kiel gegen Bayern nehmen oder was, dass manchmal ein Tor reicht. Das kann eine super schöne Aktion sein und dann mauert man 90 Minuten. Und das ist im Basketball halt so, dass sich eigentlich immer die bessere Mannschaft durchsetzt, wenn zwei verschiedene Ligen gegeneinander spielen.
Ja, aber das war immer so, dass wir die Top-Mannschaften aus der Pro A erstmal, sagen wir mal, gegen den unteren 8 Mannschaften aus der BBL spielen. Ich glaube schon, dass wir da gerade wenn ein Heimvorteil bei einem Zweitligisten ist, so war das ja bei uns früher auch, glaube ich, dass man da vielleicht sogar für ein paar Überraschungen gut sein könnte.
Ja, bin ich bei dir. Ich bin offen für sowas. Ich finde das immer schon schön. Aber die, ja, das ist zumindest das Argument von der Gegenseite, von der Liga auch natürlich der enge Terminplan, den gibt es natürlich auch, aber finde ich gut, da auch mal so eine Idee reinzuwerfen, wie man es besser machen kann. Ich meine, in anderen Sportarten, aber auch in anderen Ländern hat der Pokal einen wesentlich höheren Stellenwert, als er ihn bei uns hat. Wenn wir da auf dieses Top 8 in Spanien beispielsweise gucken, wo Fanscharen und also in Deutschland sind ja schon ein paar Fans unterwegs beim Basketball, aber dort gibt es Straßenparaden mit Musik und allem drum und dran. Das wäre natürlich auch schön, so einen Stellenwert mal hinzubekommen. Ich glaube, das ist auch der langfristige Plan. Auch deswegen soll das, wie es Dr. Stefan Holz gesagt hat, entertainiger werden und ab 2023 dann auch an einem festen Ort, wo man immer wieder hinfahren kann. Aber ich glaube, leider, muss man fast sagen, ist der Pokalmodus, wie wir ihn in den letzten Jahren gehabt haben und im nächsten Jahr wieder haben werden, da erstmal in Stein gemeißelt. Wie findest du den, Robert?
Ich wollte gerade noch einhaken. Ich muss Anton vollkommen recht geben. Ich finde den Pokalmodus, ja, es ist jetzt K.O.-System, aber ich finde, es wirkt immer noch wie so ein normaler BBL-Spieltag. Gut, da wird halt ausgelost und dann spielt man das irgendwann unter der Woche. Ich fände es auch spannend, wenn man unterklassige Teams dazu holt. Ganz unabhängig davon, ob die jetzt sportlich da riesige Chancen haben. Ich glaube, dadurch könnte man auch einfach den Basketball pushen, weil oft hat man einfach Standorte, die in der Pro A spielen, Pro B spielen, in denen eine riesen Euphorie ist. Und wenn man denen natürlich dann das Heimrecht zuspricht und sagt, okay, hey, jetzt Pro A Standort, keine Ahnung welchen wir nehmen, ist völlig egal. Und dann Rostock zum Beispiel, finde ich ein super Beispiel, da ist momentan gerade richtig Euphorie und man sagt, hey, ihr spielt Pokal und es kommt jetzt Alba Berlin oder es kommt Bayern München vorbei, dann ist da in der Stadt richtig Alarm, das ist ein richtiges Highlight und würde, glaube ich, einfach dem Basketball helfen. Ob die da jetzt eine Chance haben zu gewinnen oder nicht, das würde ich sagen, ist erstmal zweitrangig. Und auch wie Anton gesagt hat, ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass ein Top-Pro-A-Verein ein BBL-Club schlägt, der vielleicht weiter unten in der Tabelle steht. Die Pro A hat sich enorm entwickelt. Ich finde, man hat es jetzt auch gesehen. Ich glaube, 6 Teams, die jetzt in den Playoffs stehen, haben einen Lizenzantrag für die BBL eingereicht. Also da sind Ambitionen da und ich glaube, man könnte es einfach schon nochmal attraktiver machen im Pokalwettbewerb.
Das hoffen wir, dass das vielleicht mal irgendwann einkehren wird. Wie gesagt, ich bin auch großer Fan von solchen Pokalen, auch im Fußball und so, dass dann da auch, keine Ahnung, mal ein Regionalligist oder was mitspielt. Das wird es im Basketball wahrscheinlich vorerst mal nicht geben, aber die grundsätzliche Idee ist natürlich super. Ob das dann so passiert, das weiß ich natürlich nicht, weil, ja gut, ich meine, Pokal ist dann schlussendlich halt ein K.O.-System mit 16 Mannschaften aus dieser einen Liga und mehr nicht. Aber höchstwahrscheinlich wird es dabei bleiben. Auch, glaube ich, weil wir dann wieder, und da sind wir wieder am Anfang, bei der übergeordneten Thematik mit den eingeschränkten Terminen sind, durch eben den Zwist zwischen Euroleague und FIBA. Da gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, wie es scheint. Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Expertise. Danke, Anton, dass du für uns da warst in unserer Spezialfolge.
Dankeschön.
Für wen schlägt denn dein Herz vielleicht noch zum Schluss, um dich noch mal ein bisschen in die Bredouille zu bringen?
Also ich wünschte Ulm und Bayern wären im Finale, sagen wir mal so. Also das Halbfinale ist nicht. Ja, es ist schade, dass eine von den Mannschaften schon im Halbfinale ausscheidet. Also ich meine, ich habe ja in Bayern noch mit Lucio, mit Jedo und früher auch mit Paul gespielt und gerade hier für Ulm, für Per wäre es natürlich eine großartige Geschichte für uns hier in Titel.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl Per Günther leider nicht spielen kann, ist verletzt. Für ihn wäre es wohl ganz bitter, aber Andreas Oertel, der Geschäftsführer, hat da auch noch gesagt, wenn sie den Pokal gewinnen, dann auf jeden Fall für Per Günther. Mit diesen Worten können wir, glaube ich, dann aufhören. Vielen Dank, Robert, auch dir für deine Zeit. Danke, Anton, hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, liebe Hörer, bis ganz bald. Genießt das Pokalwochenende Basketball pur und das mit dem Magenta Sport BBL Pokal. Dort seht ihr auch alle Spiele live und kostenlos beim Magenta Sport. Zieht euch das rein. Hier war Postgame, powered by Big.